Quinn versuchte konzentriert zu wirken und rang sich ein Lächeln ab.
Natürlich. Hat dieser Buchhalter auch einen Namen?
Ich bin mir sicher, dass er einen hat,
antwortete Gens ohne zu zögern. Er drehte sich zu Zed um.
Wie heißt der Buchhalter?
Zakut Arnoy, antwortete der Nalori. Er ist ein Sektorn.
Ein Sektorn?
Quinn verbarg seine Reaktion auf diese Neuigkeit nur mühsam. Er war dieser ständig nervösen, prätentiösen Spezies nur wenige Male begegnet, hatte sich aber bei jeder Begegnung einen stumpfen Gegenstand und 5 Minuten ohne Zeugen gewünscht. In Gedanken rechnete er die Flugdauer nach und von Jared 3 aus. Seine ohnehin schlechte Laune sank noch tiefer. Fast 1 Woche mit einem Sektorn. Wenn ich Glück habe, werden wir von einem Klingon abgeschossen. Vielleicht fliege ich das Schiff auch einfach in die Sonne. Gens sah ihn an.
Noch Fragen?
Quinn hatte nichts zu verlieren, deshalb entgegnete er.
Ich nehme an, dass wir nach diesem kleinen Botengang, immer vorausgesetzt, dass ich den Buchhalter und seine Dateien sicher hierher bringe, noch nicht quitt sind, oder?
Noch nicht einmal annähernd,
entgegnete Gens. Natürlich nicht. 1 Monat zuvor hatte Quinn einen Auftrag auf Ravenna 4 vermasselt und dabei ein wertvolles technisches Gerät verloren, das er für Gens hätte besorgen sollen. Als Strafe hatte der Orioner ihn in eine Art Sklaverei gezwungen. Hinzu kam, dass es sich bei diesem Gerät um einen Teil eines Sensorengitters der Sternenflotte gehandelt hatte, das auf dem Planeten betrieben wurde. Quinn wünschte, der Ärger des Orioners wäre die einzige Konsequenz seines gescheiterten Auftrags gewesen.
Ihr Verhalten führte zum Verlust eines Raumschiffes und dem Tod 100er Sternflottenangehöriger, Mr. Quinn.
Die Anschuldigung, die Lieutenant Commander T'Prin bei ihrem ersten Geheimtreffen tief in den Katakomben der Station vorgebracht hatte, hallte immer noch in Quinns Ohren nach. In gewisser Weise hatte sie recht. Die USS Bombay war nach Ravenna 4 geschickt worden, um ein Ersatzteil für das Sensorengitter zu liefern, das Quinn demontiert hatte. Kurz darauf war sie von tolianischen Schiffen angegriffen worden. T'Prin hatte Quinns Schuldgefühle ausgenutzt und ihn dazu gezwungen, in ihren Dienst zu treten, natürlich ohne ihm zu verraten, worum es eigentlich ging. Beide interessierte es nicht, wie er ihre Aufgaben mit seinen anderen Pflichten in Einklang brachte. Weder Gens noch T'Prin ahnten, wie ähnlich sie sich waren.
Sollte es den großen Vogel der Galaxis wirklich geben, dann interessiert er sich nur aus einem Grund für mich, nämlich um dicht über meinen Kopf zu fliegen und mal so richtig drauf zu...
»Sonst noch was?«
fragte Gens und riss ihn damit aus seinen Gedanken. Quinn hob die Schultern.
»Warum ich?«
»Um ehrlich zu sein, brauche ich jemanden, auf den ich mich verlassen kann.«
Der Orioner nahm einen weiteren Schluck aus seiner Tasse.
»Tun Sie nicht so überrascht, Quinn. Ich bin Geschäftsmann und ich weiß, auf welche Angestellten ich mich verlassen kann.«
Er beugte sich vor und zog die Augenbrauen zusammen.
»Also, enttäuschen Sie mich nicht. Verstanden?«
Quinn wusste nicht, was er von diesem für Gens ungewöhnlich freundlichen Satz halten sollte, also nickte er nur und sagte,
»Geht klar.«
Er verließ die Omari Econ genau so, wie er sie betreten hatte. Zed ging erneut schräg hinter ihm, bereit, ihn bei dem geringsten verdächtigen Seufzer oder falschen Atemzug zu töten. Quinn beachtete ihn kaum, sondern betrachtete sehnsüchtig die festliche Atmosphäre, die ihn auf dem Glücksspieldeck umgab. Menschen und andere Humanoide, aber keine Angehörigen der Sternenflotte, gaben sich Vergnügungen hin, die es nur auf Gens Schiff und nirgendwo sonst auf Engard gab. Glücksspiel um hohe Einsätze, teure Getränke und ebenso teure, weibliche, männliche und manchmal nicht einzuordnende Begleiter. Auf diesem Schiff gab es alles.
»Noch sind sie glücklich«, dachte Quinn.
»Sie haben ja auch die Rechnung noch nicht gesehen.« Zed schwieg, bis sie die Luftschleuse erreichten. Dann nickte er Quinn zum Abschied kurz zu. Der Freibeuter war mit seinen unorganisierten und chaotischen Gedanken allein, als er durch den Gang auf die Andockstation zuging. Er fragte sich, wie schlecht seine Überlebenschancen bei dieser Mission standen. Er musste durch klingonisch besetztes Gebiet zu einem Planeten fliegen, auf dem es nur so von unlauteren Gestalten wimmelte, und einen nörgelnden Sektorn abholen, dessen Namen sich noch nicht einmal sein Arbeitgeber merken konnte. Die Aussichten waren nicht gerade gut, dachte er, als er mit einem Turbolift zu dem Bereich des Raumhafens fuhr, der kleineren Schiffen vorbehalten war. Ein Teil von ihm fragte sich, ob der Tag bereits seinen Tiefpunkt erreicht hatte oder ob ihn noch eine weitere Katastrophe erwartete, bevor er die Station mit der Rosinante verlassen würde. Quinn hatte den Hangar, in dem sich sein Schiff befand, fast erreicht. Er bog um eine Ecke und zuckte zusammen, als er plötzlich vor Lieutenant Commander T'Prin stand. Der vulkanische Geheimdienstoffizier stand kerzengerade da, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Sie trug eine makellose rote Sternflottenuniform und sah aus, als hätte sie sich seit 100 Jahren nicht bewegt. »Guten Morgen, Mr. Quinn«, sagte sie. »Verdammt«, dachte der Freibeuter. Sein Kater meldete sich mit stechenden Kopfschmerzen zurück. Quinn begann, mit der rechten Hand seine Stirn zu massieren und wünschte sich, in diesem Augenblick genau an dem Ort, an dem er stand, von einem Leck in der Außenwand der Station ins All gerissen zu werden. Schweißtropfen fielen aus Rana Desais schwarzem Haar und stachen in ihren Augen. Sie warf sich nach vorne und streckte die Hand, in der sie den Schläger hielt, so weit wie möglich aus. Der Ball prallte von der pockennarbigen Wand ab und flog kurz und flach zurück. Ihre Gegnerin hatte ihn perfekt gespielt und ihn so angeschnitten, dass er seine Geschwindigkeit verlor und Desai zu einem verzweifelten Sprung zwang. Sie war zu langsam. Frustriert stöhnte sie auf, als der Ball vor ihr aufsetzte und über den Boden der Squashhalle rollte. »Gut gespielt«, sagte sie und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Wenn ich gewusst hätte, dass Sie mich durch die ganze Halle treiben würden, hätte ich Sie vielleicht nicht angeheuert.« »Danke, Captain«, antwortete Holly Moyer. Sie lächelte und steckte eine Strähne ihres roten Haars unter das schwarze Stirnband, das sie trug. »Den letzten hätten Sie aber beinahe erwischt. Ich muss wohl etwas kreativer werden.« Sie drehte sich um und ging auf eine schmale Tür am Ende der Halle zu. »Das waren 2 Spiele. Wollen Sie ein drittes riskieren?« »Übertreiben Sie es nicht, Lieutenant«, sagte Desai. Ihr Gesicht war regungslos, ihr Tonfall jedoch freundlich. Sie war zwar Moyers Vorgesetzte in der Jack-Abteilung von Sternenbasis 47, doch alle ihre Untergebenen wussten, dass sie dem Rang bei außerdienstlichen Aktivitäten keine Bedeutung zumaß. Sie verbrachten täglich zwischen 10 und 12 Stunden im Jack-Büro der Station, das wiederum nur einen Teil des riesigen Blecheimers bildete, der sich Vanguard nannte. Unter diesen Umständen war es Desai besonders wichtig, Arbeit und Freizeit strikt voneinander zu trennen. Trotzdem bat sie ihre Untergebenen regelmäßig zu Einzelgesprächen in möglichst informeller Atmosphäre, denn sie hatte die Erfahrung gemacht, dass solche Gespräche jungen Anwälten, die vor einem besonders schwierigen Fall standen oder Probleme bei der Bewältigung ihrer Routineaufgaben hatten, halfen. Desai folgte Moyer zu einer Bank, auf der ihre Sporttaschen standen. »Wie sieht es auf McIlvains Planet aus?«, fragte sie, während sie nach einer Flasche Wasser griff. Das war einer der Fälle, mit denen sich Moyer gerade beschäftigte. Desai wusste, dass er ihr nichts als Ärger machte. Moyer trank einen Schluck Wasser aus ihrer eigenen Flasche und hob die Schultern. »Tellar und Riegel wollen ihr Anliegen vor einen Vermittlungsausschuss bringen«, sagte sie. »Die Vorbereitungstreffen sind für nächsten Monat angesetzt.« Sie schüttelte den Kopf und fügte hinzu, »Der Planet ist wohl nicht groß genug für beide, dabei liegen ihre Kolonien noch nicht einmal auf demselben Kontinent.« »Wir sind eben eine große, glückliche Föderation.« Desai zog ein Handtuch aus ihrer Tasche und wischte sich das Gesicht ab. Dann setzte sie sich auf die Bank. »Der Fall klingt, als wäre er etwas für das KA-Büro«, sagte sie und bezog sich damit auf Aole Miller, der für die koloniale Administration auf Vanguard zuständig war. »Ich werde mit ihm reden«, antwortete Moyer. Sie lächelte beinahe sehnsüchtig und fügte hinzu. »Wenn dieser Planet McIlvain gehört, warum holt er ihn sich dann nicht einfach von diesen Typen zurück?« Desai verzog theatralisch das Gesicht. »Okay, ab jetzt haben Sie Witzverbot.« Sie lehnte sich an die Wand und dachte an den nächsten Punkt auf ihrer geistigen Liste. »Was ist mit Lieutenant Ridleys zweiter Aussage? Wir müssen ein Urteil über diese Kneipenschlägerei fällen.« Moyer schüttelte den Kopf. »Wir haben noch keine zweite Aussage, das sollte sich aber heute noch ändern. Ich neige zu einer einfachen Tätlichkeit, nicht zu Gewalt in der Ehe.« »Sie waren nicht verheiratet?«, fragte Desai. »Der eine Typ ist der zweite Mann von der dritten Frau des anderen Typen oder so. Ich werf das immer durcheinander.« Moyer betrachtete ihren Schläger. »Ich werde mal mit dem denobulanischen Jack-Büro auf New Bangkok reden. Vielleicht können die uns helfen.« »Klingt gut«, sagte Desai. Sie stand auf und ging zurück zum Spielfeld. Die kurze Pause hatte sie erfrischt. »Kommen Sie, 3 von 5.« »Ich hoffe, Sie sind eine gute Verliererin, Captain«, sagte Moyer grinsend. Dann schloss sie die Tür zum Spielfeld hinter sich. Desai streckte sich und fragte, »Wie sieht es bei diesem Frachtdiebstahl aus?«